willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
Hallo.
Na,
wie geht's uns denn?
Ja. Es geht uns.
Ein freundliches Hallo an all unsere HörerInnen und wir hoffen, dass es euch die nächsten eineinhalb Stunden auch gut geht.
Witzigkeit kennt keine Grenzen.
Ich sage es nur.
Witzigkeit kennt kein Pardon. Die Serie, die Fortsetzung von
Club Las Piranhas,
ja. Die liegt ja jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre auf Halde. Also da muss ja etwas richtig schief gegangen sein.
Weil zu drehen begonnen haben sie ja.
Ja, die ist schon fertig.
Die ist fertig.
Ja, die ist fertig und wird nicht gezeigt.
Oh.
Scheint wohl doch nicht so lustig gewesen zu sein mit Judy Winter mit künstlicher Hüfte und künstlichen Zehen.
Ich hätte das gern gesehen.
Ja. Naja, es wird
vielleicht ist es ja so politisch unkorrekt, dass sie sich nicht trauen.
Ja, das glaube ich nicht. Das hätten sie beim Schreiben schon festgestellt, glaube ich, oder?
Aber dafür sind wir jetzt wieder politisch unkorrekt.
Du.
Wir halten die Fahne hoch.
Was denn für eine Fahne?
Tatjana auf verlorene Post.
Die Regenbogenfahne.
Große Kunst.
Ja.
Meine Lieben, was machen wir denn heute?
Ach, so schweres Thema
ja.
heute. Naja, also schon, aber es ist ja auch Alltag insofern.
Ja.
Wir reden über Homo- und Transphobie.
Ja, gut.
Also, Queerfeindlichkeit, ich will es gar nicht Phobie nennen, weil für Phobie impliziert ja eine Angst und die ist es ja nun nicht.
Nee.
Ne? Genau, oder wie Morgan Freeman sagt, you're not afraid, you're just an asshole.
Genau. Ob er das wirklich gesagt hat, weiß ich übrigens nicht.
Er steht zu dem Zitat.
Das würde ich auch. Ist ein gutes Zitat.
So, oder wie Vicky Leandros nach einem Interview mit mir, als ich gesagt habe, ist ihr Lampenfieber das Opfer an die Musen, hat sie gesagt. Das habe ich gerne gesagt, schreiben Sie das.
Das ist wie dieses Meryl Streep-Meme. Kennt ihr das, wo sie in der New Yorker U-Bahn als junge Frau zu sehen ist, so abgefotografiert, sieht ganz toll aus. Unter dem ist dann diese lange, elaborate Geschichte, die ja stimmt, dass ein italienischer Regisseur sie gecastet hat und dann auf Italienisch gesagt hat, sie sei zu hässlich dafür.
Dino De Laurentiis.
Ja,
und der sie Alte.
Hat dann ihm dann geantwortet, dass ihr das quasi leid tut, lalala. Und dann steht unten drunter, heute habe ich 21 Oscars. Und man denkt so, she didn't say that because it's not true. Und ich musste mich auf Facebook wirklich streiten damals deswegen. Deshalb konnte man den immer so schön Wikipedia-Links unten.
Genau, das war das Casting für King Kong, was dann ein phänomenaler Start zur Karriere von Jessica Lange war.
Also, da sind wir doppelt dankbar.
Ja. War für was gut, beide haben es geschafft.
Yes. Genau, es geht um Queerfeindlichkeit und wir haben uns 3 Storys rausgesucht. In meinem Fall ist es eine echte Geschichte, die mit einer Doku erzählt, durch eine Doku erzählt wird und dann auch anders verfilmt wurde. Wie ist es bei euch? Echte Vorkommnisse?
In meinem Fall basiert es auf einer echten Geschichte, die aber filmisch umgesetzt worden ist.
Mhm. Mir auch. Aber bevor wir da reinsteigen, was gibt es denn, um das ein bisschen positiv zu starten, an Filmszenen oder an Buchszenen, was euch jetzt einfällt, wo die vermeintlich schwache homosexuelle Person sich erfolgreich gewehrt hat gegen Transphobie oder Homophobie?
Ich habe immer ein Zitat im Kopf, ich weiß aber nicht mehr, aus welchem Film das ist. Vielleicht könnt ihr, unsere werte Zuhörerschaft, uns da helfen. Irgendein, ich glaube, braunhaariger, queerer Mann kriegt von irgendeinem Arschloch auf die Fresse. Und als er dann am Boden liegt, sagt der andere irgendwie, hey, schau dich an, du Schwuchtel. Irgendwie, ich bestehe über dich, ich habe die Macht. Und was hast du? Und dann sagt er, wir haben Augenbrauen, Sarkasmus und Ironie. Und dann kriegt er noch eine in die Fresse. Aber ich komme nicht mehr drauf, aus welchem Film das ist.
Ist das nicht der, ich bilde mir an, das ist der Anfang der Homophobie-Folge bei Six Feet Under.
Das glaube ich.
I don't know.
Nee, aber meine tatsächliche Lieblingsszene, die ich benennen kann, die habe ich ja auch schon mal besprochen, ich glaube in der Horrorfolge, ist aus Slasher. Das ist ja eine, wenn man das Genre mag, and I do, eine sehr possierliche kleine Serie, wo sehr blutrünstig gemeuchelt wird und da gibt es einen Angehörigen, mittlerweile also in der Jetztzeit einen Angehörigen einer, kann man fast schon sagen, Aussteigerkommune, Yoga-Kommune, die wollen alle sehr, sehr friedfertig leben und es gibt ein Flashback, er ist homosexuell zu seiner Zeit in San Francisco, wo ihm so ein richtiges Alpha-Tier-Arschloch auflauert mit seinem Truck in einer Seitengasse und ihm auf die Fresse hauen will und er, der schwule Mann, bittet ihn sagt dreimal, ich will wirklich das, bitte lass das und bitte tu mir nichts und so und man denkt, er tut das, weil er Opfer ist und weil er nicht zum Opfer werden will. In Wirklichkeit aber ist
der Massenmörder.
Ein hart, kein Massenmörder, aber ein hart ausgebildeter, ich glaube, Army-irgendwas-Typ. Okay. Und bittet also den Typen, ihm nichts zu tun, weil er sich dann nämlich wehren muss. Und das tut er dann. Und
bleibt nicht mehr viel von über. Oh, das ist eine schöne, das ist
eine
schön.
Eine sehr schöne Szene. Eine sehr blutige, harte, böse Szene, die mir aber sehr viel Spaß gemacht hat.
Ich habe nur den Klassiker aus Priscilla, wo Bernadette den Outback-Jungs ordentlich das Knie in die Eier rammt, um ihre Freundin zu retten. Mit den Worten, now you're fucked.
Ihre Trufe,
richtig gefickt.
Ja. Ihre Trufe-Freundin. Also ihre jeder Trufe. Freitag in Berlin, comes to mind.
Und das haben sie bei Tu Wang Fu auch ganz gut gemacht. Da hat Patrick Swayze ja die Rolle übernommen sozusagen und hilft der gebeutelten Hausfrau, die von ihrem Mann verhauen wird und geht da ja auch dazwischen und alle kriegen Angst. Und Patrick Swayze in der Frauenrolle, ich weiß nicht, wie sie da hieß,
ich auch nicht,
haut dem Misshandler ordentlich die Fresse blau. Das ist auch finden ganz wir schön. Auch sowas finden gut. wir immer toll.
Ja,
sowas finden wir immer toll. Ja. Das sind immer so Beispiele, die man selber, ich meine, ich hatte ja noch nie so einen Angriff, aber wenn, dann träumt man sich in der U-Bahn immer zurecht, dass man so auch reagieren würde.
Ja.
Mein Liebling zu dem Thema ist immer Lafayette. Lafayette ist der schwule Schnellkoch aus True Blood. Und da gibt es eine wunderschöne Szene, wo einer dieser Hicks in dieser Bar fragt, ob sein Hamburger AIDS hat, weil er von einem Schwulen zubereitet worden ist. Und dann kommt Lafayette kurz mal an den Tisch und macht sehr, sehr, sehr kurzen Prozess mit dieser Person und drückt ihr zum Schluss mit einer graziden Geste noch ihren Teller ins Gesicht und beendet die Szene mit Don't forget to tip your waitress, bitches. Und
ja, das ist eine tolle Szene. Aus welcher Sendung?
True Blood. True Blood.
Okay. Okay. Vampir-Serie, nichts für dich.
Ja, nee, ich glaube, es ist auch, es ist in der ersten Staffel und ich glaube, es ist sogar Folge 3 oder irgendwie sowas. Also es kommt relativ flott, um zu zeigen, dass diese Figur zwar extrem sissy ist, aber
she's
auch
not to be fucked with.
Don't fuck with me, baby.
Nee. Übrigens, apropos Slasher und so weiter Filme, ich habe schon erzählt eben, Kokain-Bear.
Ja, oh, Kokain-Bear, we love
Bear.
It.
Ist super, super, obwohl da dauernd abgebissene Beine, Finger und andere Gliedmaßen durch die Gegend fallen und die Leute blutüberströmt umgebracht werden von dem kokainsüchtigen Bären. Aber der ist so lustig, der Film. Man lacht sich kaputt.
Aber der Bär an sich ist auch lustig, obwohl er extrem bedrohlich ist.
Der ist so niedlich, der lacht immer, wenn das Koks schnüffelt und so.
Also wenn ich weiß, was Cocaine Bear ist eine amerikanische Horrorkomödie, sage ich mal freundlich, von Elizabeth Banks, die mit fantastischen Schauspielern, Kerry Russell, Margot Martindale. So, und das Thema ist kolumbianischer Drogentransport misslingt, das Kokain fällt aus dem Flugzeug.
In einen Nationalpark.
In einen Nationalpark und ein Bär isst irgendwie ein Kilo Kokain und
wird süchtig
und dann passieren sehr viele lustige Dinge.
Ja, viele Leute kommen, um das Koks sich zu schnappen und der Bär ist immer schon zur Stelle und macht sie kalt. Sehr lustig.
Weil er abhängig ist und
Beschaffungszwang
hat.
Ja, ja, total, total.
Das finde ich gut. Glaubst
du, was der alles macht, um als Koks zu kommen? Du lass dich unter durch. Ist wirklich witzig. Und alle werden gefressen.
Ja, bis auf das Kind. Egal. So, no spoilers.
Ah, gut, so, dann fange ich mal an mit meinem epochalen Zeit.
Warte mal, ich will mal noch wissen, du hast gerade das schon mal angesprochen, nochmal, dass du U-Bahn fährst. Du fährst immer U-Bahn in Drag, ne?
Ja.
Taxis und so machst du nicht. Wie ist das denn?
Ich habe ja eine Busfahrkarte.
Wie ist denn das mit der Queerphobie im Bus heutzutage in Berlin?
Also gestern Nacht, sagen wir mal so.
Mit der Queerfeindlichkeit, Entschuldigung.
Ja, also ich bin noch nicht angegriffen worden. So, das kommt aber auch, weil ich bin ein mittelalterlicher, großer, nicht schwächlich aussehende Drag Queen in der Bahn, sag ich jetzt mal. Das ist schon was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie ein besäuselter Twink wäre, so, ne? Also die sehen schon, da sitzt was Großes. Ich glaube, das ist schon mal das eine, deswegen passiert nicht so direkt was. Aber was natürlich passiert, und das ist gestern passiert, meinetwegen, dass gegenüber ein Pärchen sitzt und der Mann plötzlich anfängt loszukreischen und zu kichern und Sprüche leise zu ihr macht und sie aufmerksam wird und dann sie dann auch denkt, sie muss sich entschuldigen und sagt ganz laut, sei doch mal respektvoll, Alter, und so. Und also dann merkt man, es wird schlecht über einen geredet, sowas passiert.
Aber wenigstens sagt die Frau dann sowas.
Ja, ja, um noch das irgendwie zu retten, aber eben die Frau, nicht der Mann. Und dann, ja, dann sieht man aber eben auch viele positive Sachen, natürlich irgendwie Mütter mit Kindern, die, guck mal da, die Tante, die glitzert so schön, das magst du und sowas. Und gestern Nacht, als ich dann um zwei mit der Ringbahn fuhr, dann setzte ich mich zu einem, wo ich schon dachte, naja, der hat jetzt aber Glück, dass ich mich dazu setze, weil es war irgendwie so nah an der Grenze zum Penner und die Bahn stand und stand noch 5 Minuten da am Ostkreuz und ich saß wirklich keine 2 Minuten, da steht er auf und geht ins andere Abteil.
Ja,
ohne ein Wort.
Und da dann sozial gedacht, dunkel. Okay,
aber so, gedacht? Ja, genau. Ich habe gedacht, ich bin hier der Tolle und er hat gedacht, er ist der Tolle.
Und dann hat er so ja ihm hinterher gerufen, would you look at yourself?
Nein, aber das ist ja eine Art von, das kann ich ja sogar noch nachvollziehen. Also man muss ja jetzt nicht Drag Queens toll finden und muss nicht die anstarren und bewundern, sondern man kann ja auch dann sagen, okay, nicht mein Ding, gehe ich in einen anderen Waggon. Mhm. So finde ich das gar nicht schlimm. Mhm. Ne, das verletzt mich nicht in dem Sinne.
Aber so, dass du es bedrohlich empfindest, das hast du gar nicht?
Nee.
Das ist so absurd. Für mich ist alles, was so in der Öffentlichkeit in Drag ist, für mich fühlt sich so bedrohlich an.
Null. Da hatte ich aber eben noch nie schlechte Erfahrungen. Wenn ich als erstes mal einen auf die Schnauze kriege, werde ich danach höchstwahrscheinlich 3-mal überlegen. Aber es ist eben noch nicht passiert.
Also seit ich, sagen wir mal, seit ich, andere Leute würden jetzt sagen, übergewichtig bin, fühle ich mich sicherer.
Mehrgewichtig.
Mehrgewichtig, genau. Schwerwiegend. fühle ich mich sicherer, weil ich denke immer, wenn Leute mich anmachen, ich sehe halt aus, wie ich setze mich auf dich drauf, bist du auf, hast du Atmen, Alter. Seitdem geht es besser irgendwie. Ich kann mich aber erinnern, in meinen 20ern, als ich irgendwie der spillerige Twink war, von dem Tatjana eben geredet hat, ich habe mich nie sicher gefühlt in der Öffentlichkeit, aber ich habe auch ein paar Mal aufs Maul bekommen insofern. Same. Weil ich mein Maul aber auch nicht halten konnte. Ich habe halt immer an den richtigen respektive falschen Stellen Dinge gesagt, die man vielleicht nicht sagen sollte, wenn man auf die eigene Sicherheit bedacht ist. Und das tut einem manchmal nicht gut.
Ich bin da ja delusional. Im Urlaub weiß ich noch, wie uns einer gefolgt ist, meinem damaligen Freund und mir. Und der Freund immer, oh Gott, der will uns ausrauben, der will uns was Böses. Und ich so, nein, wir sind hier im Süden, der steht auf mich. Ich bin das, der blonde, super Golden Boy ist hier und die ziehen sie an. Ja, was soll ich sagen, also sobald wir in der stillen Seitengasse waren, kam er von hinten und versuchte uns die Kamera wegzureißen. Und ich so, ups.
Der war nervös, der wusste nicht, was er tun soll.
Übersprungshandlung.
Ja, du hast ihn so, ich meine, das Schönheit so geblendet, dass er einfach nicht wusste.
Er wollte einfach ein Foto von dir machen,
Liebe. Aber so geht's mir immer. Ich denke dann immer, die sind einfach nur scharf auf mich und deswegen gucken die so komisch.
Aber das ist doch auch, das haben wir auch in der letzten Staffel RuPaul's Drag Race schön erklärt bekommen, Drag Delusion is just a real thing. So, ja, das ist Teil des Jobs irgendwie, dass man sich einfach Dinge einbilden muss.
Ja.
Toll.
Und so macht es Spaß. So kann man sich dann das schlimme Erlebnis zurechtlügen.
Ja, aber ich glaube, du gehst, also bei uns in der Küche, es war ja lange vor Wandtattoos, aber bei uns in der Küche, als ich Kind war, hing immer ein gerahmtes Bild und da stand drauf, der Optimist irrt sich genauso oft wie der Pessimist, aber er hat viel mehr Spaß dabei.
So.
Und ne, also ja, ob du jetzt dich vorher schon verrückt machst, wie die Situation ausgehen könnte und dann eventuell sogar ohne es zu wissen, Signale sendest von irgendwie, ich bin angreifbar, weil ich
ja
Angst
das
habe.
Ja, das gar nicht, genau.
Kann es ja auch, ja, kannst du es dir auch so zurecht,
ja,
siehst du, und meine, genau, Lebenshaltung
erfinden.
Ja, da ist mein Drag eine Superpower. Genau, ja, weil ich bin halt super von mir überzeugt als Drag Queen in dem Moment und das strahlt bestimmt auch raus.
Meine Lebenshaltung lässt sich ja eher in dem Satz zusammenfassen, Optimisten haben von positiven Überraschungen keine Ahnung.
Da freut sie sich. Und wir beide so.
Ich hab's jetzt auch nicht so verstanden.
Why?
Naja, wenn man die ganze Zeit denkt, erklär, es passieren sowieso nur schlechte Sachen, kann man sich die ganze Zeit freuen über die guten Sachen, die passieren.
Pessimisten. Ja, gut. Wir sind nicht klug genug für deine Witze heute.
Nein, that's okay. Ich bin auch noch zu verkatert, Leute. Ich bin hier ein bisschen derangiert.
Ja.
Aber sie sieht entzückend aus.
Sie ist verkatert von alkoholfreiem Sekt gewesen.
Ja, das ich habe heute aus Versehen alkoholfreien Sekt gekauft, gestern, meine ich.
Aus Versehen. Sich damit
und
aus Versehen
beim Schminken mich ordentlich betrunken und habe Tatsache gedacht, Leute, so gut habe ich den Pinsel-Lidstrich noch nie hingekriegt. Das ist befeuert durch den Sekt. Und heute sehe ich, dass es alkoholfreier war. Also Placebo. Auch da Delusion.
Delusion.
Alkohol-Delusion. Apropos Delusion. Also eine der großen Delusions in der bundesrepublikanischen Filmgeschichte ist die Meinung, dass der Film Die Konsequenz von 1977 ein wichtiges zeitgenössisches Dokument ist. Das stimmt nur bedingt. Auf dem Papier stimmt es, weil das war der erste Film, der eine schwule Liebesgeschichte als Liebesgeschichte erzählt hat.
Wann war denn das?
1977, habe ich eben gesagt.
Geht schon wieder gut los mit euch beiden.
Und zwar so erzählt hat, dass sich natürlich der Bayerische Rundfunk sofort aus der Fernsehübertragung rausgezogen hat und Schwarzbild gesendet hat, aber die anderen haben es
nicht. Sie haben Schwarzbild gesendet?
Die haben Schwarzbild gesendet, ja.
Ich dachte, sie hätten einen anderen Film. Ach nee, das war bei der Homosexuelle.
Ja, das war nicht bei diesem. Also es geht um den Film Die Konsequenz. Regie Wolfgang Petersen, der später mit seinen ganzen Hollywood-Blockbustern groß wurde und das Boot und so, der ganze Kram, produziert von Bernd Eichinger, ein sehr überzeugter heterosexueller Rumpficker, der aber immerhin diesen Film produziert hat. Das ist ja in der Zeit, war das ja ein Statement. Also insofern ist der Film natürlich dann doch wichtig, weil das war schon ein Statement für die Liebe unter Männern und zu zeigen, wie die böse Umwelt so eine Liebe kaputt machen kann. Darum geht's ja. Hauptrolle Jürgen Prochnow, auch dann später das Boot und Hollywood und der 17-jährige Ernst Hannawald, dessen Karriere dadurch aber auch so einen Knick kriegte, dass der danach nur noch vielleicht beim Traumschiff mal aufgetreten ist oder in der Schwarzwaldklinik, also viel mehr kam
er nicht. War der nicht Skispringer dann?
Nein, der hieß anders.
Das war der Sven.
Genau.
Er hat seinen Namen geändert und Profi-Skispringer geworden.
Ich habe 30 Kilo abgenommen.
Ich habe mir um Sven Hannawald immer schwere Sorgen gemacht, weil ich immer gedacht habe, boah, ist der dünn.
Ja, der hatte richtig Magersucht. Der war richtig essgestört. Naja, und das Buch ist von einem jungen Mann, Alexander Ziegler, und das ist eben die Geschichte dahinter ist. Alexander Ziegler war ein 30-Jähriger, der mit Minderjährigen ins Bett ging und deswegen in Knast wanderte und diese 2 Jahre im Knast dazu benutzt hat, darüber ein Buch zu schreiben. Das
aber
ist
minderjährig bedeutete damals auch alles unter
18.
21.
Ja, also 21. der mit dem er da im Film rummacht, ist 16.
Ja.
Und strafrechtlich war es in den 70ern so, dass man da verurteilt werden konnte wegen Verführung Unmündiger zur widernatürlichen Unzucht. Mhm. Das war der Paragraph.
Widernatürliche Unzucht.
Dem Martin. Der Martin ist halt ein Schauspieler. Schauspieler sind ja sowieso schon mal, den konnte man also schon mal nur Schauspieler sein lassen als Schwuler, weil das ist ja dann, die Gaukler kommen, hängen die Wäsche weg, so nach dem Motto. Dem hat man zugetraut und der kommt nun in den Knast und im Knast lernt er kennen den 16-jährigen Sohn vom Aufseher. Und die haben natürlich beide ein Gay da und merken das und der 16-Jährige verknallt sich also in den Knasti. Und kurz bevor der Schauspieler nun entlassen wird aus dem Knast, und jetzt fängt es an ein bisschen albern zu werden, weil der Film denn doch nicht so gut ist, wie man denkt oder liest, da beschließt also der 16-Jährige, sich einschließen zu lassen für eine gemeinsame Nacht, was er dann auch tut. Und sie verleben eine gemeinsame Nacht, was natürlich von dem, der da schon im Knast sitzt, vielleicht nicht so schlau gedacht war, weil es könnte ja sein, dass es vielleicht Konsequenzen hat und Ärger gibt und so weiter. Ja, es war schon mal ziemlich dumm, dass sie das gemacht haben. Sie kommen zwar noch irgendwie, werden nicht erwischt, aber danach, als er dann entlassen wird, der 16-Jährige spart sein Taschengeld, damit sie zusammen leben können und so weiter und so fort, bla bla. Lange Rede, sie ziehen zusammen. Auch dumm, weil der 16-Jährige ist immer noch unter der Vormundschaft seiner Eltern und der Gefängnisaufseher findet das nicht gut und hetzt ihn natürlich sofort die Polizei auf den Hals, die auch finden, obwohl das im Grenzgebiet Deutschland-Schweiz ist und die, glaube ich, in der Schweiz irgendwie wohnen, aber lange Rede. Der Kleine wird in die Erziehungsanstalt eingewiesen. Und jetzt beginnt so eine Horrorstrecke für den.
Auf Drängen seines Vaters.
Auf Drängen des Vaters, genau. Der, der Geliebte, der Ältere, findet erst nicht raus, wo er ist. Und in diesem Erziehungsheim ist halt, da ist klar, das ist, der ist da, weil er schwul ist. Und der wird von allen anderen sofort so gemobbt und von dem Obererzieher geschlagen und, und. Und das sind wirklich harte Szenen. Und das ist dann wiederum ein bisschen... Also so ehrlich wie die Liebesgeschichte zwischen dem Prochnow und dem Ernst Hannawald da ist und dargestellt wird, die machen das wirklich gut und die machen es auch realistisch. Also es wird auch gezeigt, dass der Prochnow im Knast weiterfickt in der Haftzeit, wo der Kleine draußen wartet und dass der Kleine später auf den Strich geht und so. Also dass die ideale Liebe, dass es keine idealisierte Liebesgeschichte ist, sondern dass es ein Versuch ist, von zwei Männern zusammenzuleben, ohne dass die Umwelt sie stört, aber dass die ihre ganzen Macken immer noch irgendwie haben. Das ist ganz realistisch, aber die Umwelt ist nur böse. Also alles drumherum ist böse und will nur das, das Glück vernichten. Und das ist ein bisschen Holzhammer-mäßig gezeigt. Also wie sie da... Den im Erziehungsheim, dann gibt es da am Wochenende, können die immer abhauen irgendwie zu so einer geistig beeinträchtigten jungen Frau, die in irgendeiner Scheune wartet und wo die ganzen Jungs aus dem Erziehungsheim die Gruppen vergewaltigen und die dabei nur debil in ihre dicke Hornbrille lacht. Weil sie das gar nicht so mitkriegt. Wow. Ja, und so eine Szenen werden da gezeigt. Und dann legen sie, also dann ziehen sie den jungen Schwulen aus, die anderen Heimjungs, und zwingen den mit ihr zu schlafen und so. Und das sind echt krasse Szenen. Also das ist schon, boah. Am Ende ist es so, dass der Prochnosin unter falschen Namen als Erzieher sich einstellen lässt, dann geht das natürlich auch alles total schief. Also er will seinem Freund zur Flucht helfen und das klappt alles nicht. Lange Rede, der Junge wird 5 weitere Jahre in der Erziehungsanstalt bleiben. In der Zeit lebt der Prochnow draußen sein Leben. Dann versuchen sie noch mit irgendeinem einflussreichen Politiker irgendwie den rauszukriegen. Das geht auch nur so lange, wie der Politiker denn verlangt, dass der Junge mit ihm schläft dafür. Also nur so. Und am Ende landet der auf den Strich, auf jeden Fall, der Junge, als er rauskommt und ist total kaputt. Und als sie sich dann wiedersehen, nach ein paar Jahren wieder rum, und der Prochnow sagt, so, jetzt haben wir doch alles geschafft, jetzt können wir es auch neu starten. Da ist der andere Junge, der inzwischen Mitte 20 ist, so kaputt, dass der dass der sagt, ich habe dich nie geliebt, ich habe dich doch nur ausgenutzt und was denkst du denn und so. Also der kann nicht mehr. Ne? Und das ist insofern ein krasser, ja, der geht unter die Haut in dem Sinne, wenn man diese holzschnittartige Zeit, die nur 50 Jahre her ist, wenn man das ein bisschen alles abstreicht, dann ist es trotzdem immer noch ein ganz guter Film, den man gucken kann, weil er auch gerade bei Arte frei in der Mediathek umherschwirrt. Also es ist nicht schwer, den zu kriegen. Mhm. Es zeigt natürlich das Klima, was bis heute in vielen Köpfen noch rumspukt, dass Schwule feminin sind, dass Schwule unnatürliche Sachen machen, dass Schwule nicht in die Gesellschaft gehören. Das hat ja auch noch ein Denken.
Was tendenziell pädophil.
Ja, tendenziell pädophil. All das, die negativen Klischees werden dann natürlich noch dreimal rumgerührt. Mhm. Und als Versuch, die reine Liebesgeschichte dagegen zu setzen, um dem Fernsehzuschauer nun zu sagen, guck mal, es sind doch eigentlich Männer wie du und ich, die können doch auch ganz normal zusammenleben, warum sollte uns das stören, ist das natürlich nett gemeint. 1977 sogar eine große, mutige Geschichte höchstwahrscheinlich sogar gewesen, das können wir gar nicht mehr so beurteilen. Aber ob es jetzt groß was gebracht hat, ich glaube, da war eher der Aktionismus der Schwulen der Motor, der die heutige Entspannung des Klimas genutzt hat als solche Filme. Also so, ne, es kam eher von den Schwulen, der Kampf der Schwulen hat eher was gebracht als das Entgegenkommen der Heteros.
Ja.
Das würde ich so sagen.
Na, ich finde, was der Film ganz hübsch zeigt, natürlich immer mit dem Blickwinkel der damaligen Zeit, ist, dass Homophobie ein Problem von Heterosexuellen ist. Weil Homosexualität gibt es ja eigentlich nicht. Homosexualität ist eine Erfindung heterosexueller Geister. und Homosexualität wurde am Ende des 19. Jahrhunderts in der britischen Gesetzgebung als Straftatbestand, als Straftatbestand etabliert. Und seitdem gab es Homosexuelle. Vorher gab es nur Leute, die sexuelle Perversionen begingen. Also Oscar Wilde ist ja nicht als Homosexueller verurteilt worden, sondern wegen bestimmter sexueller Praktiken. Und ich finde, sich den daraufhin anzugucken, nämlich zu sagen, wie hätte das sein können, wenn es, wenn die Umgebung mit diesen Männern anders umgegangen wäre, das hat, glaube ich, in der damaligen Zeit auch schon funktioniert. Ganz davon abgesehen, dass Prochnow ja, der war damals schon Star und irgendwie diese drei heterosexuellen Männer, Prochnow, Eichinger und Petersen sagen, wir nehmen uns dieses Themas jetzt mal an. Ich bin immer dagegen, irgendwie dankbar dafür zu sein, dass sich Heterosexuelle mit Homosexualität beschäftigen, und finde auch das Wort mutig in diesem Zusammenhang immer so ein bisschen anstrengend, aber sie hätten das nicht tun müssen, sondern die hätten auch ganz andere Sachen machen müssen. Und so insgesamt, es gab natürlich in den 70er Jahren in Deutschland so eine Art auch oft sehr angestrengtes, politisch engagiertes Autorenkino, und dazu gehört die Konsequenz auch.
Ja, und die, der Zeitgeist war auch so, dass man sowas wagen konnte, aber am Ende des Tages ist Eichinger natürlich ein Geldmann gewesen, der aufs Geld geguckt hat, und da war das schon ein Risiko, ist wahrscheinlich so einen Film rauszubringen. Also da muss schon das, der Wille zur gesellschaftlichen Veränderung muss dahinter gesteckt haben. Eine wirtschaftliche Entscheidung war es nicht.
Wenn du sagst, Homosexualität gibt es eigentlich nicht, das ist eine Erfindung der Heterosexuellen. Das
muss er meint jetzt die Gesetzgebung, dass also es das, sozusagen also ein Straftatbestand wurde.
Ich habe das ja
einen Begriff erfunden
ich
worden.
Ich habe das ja in anderen Funktionen. Naja, es ist ja nicht nur der Begriff erfunden worden, sondern irgendwie mit der Festlegung dessen, was kriminell ist, wurde definiert, was Homosexualität ist.
Aber dann meinst du, das gab es bis dato nicht, sondern also die Liebe natürlich unter Männern gab es ja natürlich.
Natürlich gab es immer Männer, die Sex mit Männern haben und oder immer Männer, die, die einander geliebt haben. Aber die gesellschaftliche Definition von Homosexualität, nämlich homosexuell zu sein, bedeutet Schwänze zu lutschen und sich in den Arsch zu ficken. Und das ist das Einzige, und das ist kriminell und das ist das Einzige, was das bedeutet. Das haben Heterosexuelle festgelegt. Ja. Das haben wir uns ja nicht selber ausgedacht.
Ja. Nee, ist richtig. Der Film hat übrigens dann noch einen Grimme-Preis gekriegt, 78, und kam 2008 auf DVD mit 1000 extra DVDs und Booklets und zeitgenössisch und bla und wichtig und Lexikon und alles Mögliche. Also wer da richtig einsteigen will, kauft sich die DVD. Wer nicht einsteigen will, sondern nur mal gucken will, wie das so war vor 50 Jahren, dann Arte.
Arte. Entweder Arte oder bei Amazon Prime gibt es inzwischen einen Kanal, der fast nur mit Salzgeberfilmen bestückt ist, der heißt Queeres Kino, und da ist die Konsequenz auch drin und das kann man empfehlen. Der ist für wenige Euro im Monat zu abonnieren und dann kriegt man wirklich hunderte von wirklich guten
queeren Filmen. Ja, das ist sowieso gut. Bin ich auch.
Ja.
Bin ich auch Abonnentin. Yes. Yes.
So.
Schön.
Ja. Naja, schön.
Die Folge, ey.
Ja. Schön ist, naja, die Frage ist ja, warum reden wir heute darüber? Hat sich da irgendwas geändert? Hat sich da was getan?
Naja, haben wir in den letzten Folgen auch schon immer mal wieder besprochen, dass natürlich in den letzten paar Jahren massiv auf Anschieben einer kleinen radikal-christlich-konservativen Minderheit in den USA, die weltweit vernetzt sind.
Und Deutschland.
Sind. Ja, ja, die sind weltweit vernetzt. Gesetze erlassen werden, über den ganzen Globus verteilt, die uns targeten, uns als widernatürliche Menschen wieder gerne kriminalisieren wollen. Und die auch mit Medienkonzernbesitzenden Menschen irgendwie zusammenarbeiten, die dann natürlich auch das dementsprechend verbreiten. Und so ändert sich natürlich das Klima zusehends uns gegenüber. Und wir werden wieder als Kinderschänder dargestellt und als böse Groomer und als Menschen, vor denen man Kinder beschützen muss und so. Ja, natürlich hat sich das Klima verändert.
Naja, und um die aktuellen Ereignisse vielleicht nochmal so ein bisschen einzuordnen. Also die Drag-Gesetzgebung, die gerade in den USA, in Florida erlassen worden ist und in manchen
Tennessee
und in vielen anderen Bundesstaaten in Vorbereitung ist, bedeutet, dass wir uns auf derselben gesetzlichen Basis bewegen wie vor Stonewall. Mhm. Nämlich Leute dürfen nicht mehr die Kleidung eines anderen, des ihnen bei ihrer Geburt zugeschriebenen Geschlechts anziehen, ohne dass sie damit in der Öffentlichkeit Gefahr laufen, verhaftet zu werden. Und das war der Grund, warum die Drag Queens in der Stonewall Bar seinerzeit angefangen haben, sich mit den Polizisten zu prügeln. Und das war irgendwie in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da sind wir jetzt wieder. Und das finde ich dann doch irgendwie beunruhigend.
Ja, da muss man auch RuPaul wirklich Bravo rufen, wie der das instrumentalisiert, seine Medienpräsenz und aufruft und zu Spenden aufruft und den ganzen Geist seiner freiheitsliebenden Persönlichkeit da reingibt in die Sendung, um die ganzen Kinder zu erreichen.
Ja.
Das ist schon gut.
Das war ja auch absurd bei der letzten Staffel, ich glaube Staffel 15 genau, ist ja nun schon auch ein paar Wochen her, das Finale, aber ich glaube, das war die dritte Folge vor dem Finale, haben sie ja auch das Rusical wieder gemacht und passte wie Arsch auf Eimer. Das ist über ein Jahr vorher gedreht worden und da ging es genau um diese Gesetzgebung und da haben sie vieles vorweggenommen, was dann tatsächlich Realität geworden war ein Jahr später. Also das war schon spooky to see, aber eben auch toll, dass auch durch diesen Kanal, diese Show, die Entertainment im Sinn hat, eben doch auch wieder Education betrieben wird bei Leuten, die das vielleicht sonst gar nicht mitbekommen würden.
Genau, so. Das meinte ich. Genau.
Das ist ja das, was ich immer so erstaunlich finde, dass das, was an homophober und transphober Gesetzgebung existiert überall, dass das den meisten Heterosexuellen überhaupt nicht bewusst ist. Das ist mir jetzt bei der Abschaffung des Blutspendeverbots für schwule Männer oder Männer, die Sex mit Männern haben, ist es ja wieder so bewusst geworden, weil da ganz viele Leute wieder in den sozialen Medien geschrieben haben, wie schwule und bisexuelle Männer dürfen nicht Blut spenden. Was ist denn das für ein Scheiß?
Ja,
wo ich dann sagte, ey Leute, das ist die Gesetzeslage der letzten 40 Jahre.
Aber wenn du nicht betroffen bist, warum solltest du dich darum kümmern?
Also naja, das kann ich auch von verstehen. Vielem nicht betroffen und weiß trotzdem
aber
darum.
Die Frage finde ich immer ein bisschen naiv, weil irgendwie ich bin von Rassismus auch nicht betroffen und engagiere mich trotzdem.
Aber guck mal, da sind wir auch eine kleine Bubble, ne? Wir sind ja nun auch wirklich vielleicht viel informierter als
du. Also ich war
die
ja,
Mehrheit.
Ich war ja in einer Doku auch schon von ein klein bisschen, die jetzt auf Arte ausgestrahlt worden ist vor einer Weile, wo sie auch, also Hass gegen Queer heißt die, und da habe ich drei Interview-Snippets gehabt und habe dann auch sehr viel Social-Media-Feedback bekommen, unter anderem von Leuten, die mir aufrichtig, und das fand ich auch toll, aber aufrichtig geschrieben haben, ich wusste gar nicht, dass euch Gewalt geschieht, weil ihr anders seid. Das war mir nicht klar. Das habe ich jetzt durch die Doku, ich das erfahren. Und muss dir ganz ehrlich sagen, also in meiner Welt findet das nicht statt, aber ich wusste auch nicht, dass das stattfindet und das finde ich ganz schlimm. Wo man dann einerseits freut man sich natürlich, dass man so ein Feedback bekommt, andererseits sitze ich da und denke mir, wie kannst du das nicht wissen? Wie kann ein erwachsener Mensch nicht wissen, dass queere Menschen Gewalt erfahren, ausgegrenzt werden? Und ich rede jetzt ja nicht mal von den großen schlimmen Fällen, aber wie kannst du in deinem Umfeld nicht wahrnehmen, wenn abfällig über queere Menschen gesprochen wird? Das finde ich dann schon verstörend, dass Leute das einfach nicht auf dem Zettel haben oder behaupten, sie haben es nicht auf dem Zettel.
Haben sie wirklich nicht auf dem Zettel? Ich habe Kollegen, die das überhaupt nicht auf dem Zettel
haben.
Ist so. Ne, jeder lebt in seiner kleinen Welt. Also ich glaube nicht, dass man so dieses über den Tellerrand gucken, dass das viele machen. Also jetzt prozentual gesehen auf 100. Right.
So, ich mache mal mit einem Film weiter, der...
Mach das mit dem Mikro am Mund, bitte.
Danke. Also ich kann das Mikro in den Mund nehmen.
Nee, ja, mach mal. Schwierig. Das hat Nina Hagen bei Konzerten immer geschafft. Das hat mich sehr beeindruckt.
Ich habe dadurch mein Mikro auf Mikronos ein Mikrofon geschrottet, weil ich es in den Mund gestopft habe und dann ganz tief so gemacht habe. Und dann guckt der Soundtyp an mir und sagt, ja, ist vorbei, jetzt ist tot.
Das war das Konzert.
Schade.
Das hat ja Jinx auch in einer Folge gemacht irgendwie.
Minx, meinst du?
Ja, wie auch immer sie heißt.
Mit Inks.
Mit Inks, Frau Inks. Also, der Film, über den ich heute rede, ist harter Tobak, aber ist das aktuellste und vielleicht erschütterndste zum Thema Homophobie, was ich kenne. Der heißt Animals, wie die Tiere. und basiert auf einem wahren Fall. Das ist ein niederländischer Film von 2021 und basiert auf dem ersten nach Hassverbrechengesetzgebung behandelten Fall in der niederländischen Justizgeschichte 2002 wurde in Lüttich ein junger Mann beziehungsweise der Körper eines jungen Mannes von zwei Spaziergängern auf einem Feld gefunden. Dieser Körper hatte hunderte Spuren von Gewalteinwirkung und war offensichtlich, dieser junge Mann war an den Misshandlungen, die er erfahren hatte, offensichtlich gestorben. Und der Körper lag da schon 10 Tage. Der junge Mann war verschwunden und es gab eine Suche nach ihm, aber er wurde dann nur zufällig gefunden. Es stellte sich heraus, dass der von vier weißen Männern, jungen Männern, eine Nacht lang gefoltert, vergewaltigt, gequält und dann ermordet worden ist. Drei dieser Männer sind zu lebenslanger Haft verurteilt worden und einer dieser Männer sitzt für 30 Jahre im Gefängnis. Und auf diesem Fall basierend hat Nabil Ben Yadir, der Regisseur und Drehbuchautor von Animals, seinen Film entworfen. Die Hauptfigur in diesem Film heißt Brahim. Und wir begegnen Brahim. Der Film ist in drei sehr sauber voneinander, sauber in Anführungsstrichen getrennte Akte geteilt. Der erste ist eine Familienfeier, die Geburtstagsfeier seiner Mutter, zu der Brahim seinen Freund Thomas eingeladen hat. Die beiden sind seit 5 Jahren zusammen. Brahim ist 30 und 32 und Thomas ist sein Freund, der ist ein bisschen älter und Brahim möchte jetzt endlich seinen Partner seiner Familie vorstellen. Die möchte das nicht, weil sie mit der Homosexualität von Brahim nicht einverstanden sind. Es ist eine tief religiöse muslimische Familie und Thomas erscheint auch auf der Familienfeier gar nicht, sondern wir kriegen andere Familieninteraktionen mit, also die einzigen beiden, die Bescheid wissen darüber, dass die beiden zusammen sind und dass Brahim schwul sind sein Bruder und dessen Frau, die ihm aber die Leviten lesen und sagen, wie kannst du nur und Mama hat Geburtstag und du kannst auch mit deinem Dreck jetzt hier nicht ankommen und wie furchtbar und jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen und wir kriegen das schon hin und so. Aus dieser zutiefst homophoben Situation begibt sich Brahim mit einem traurigen letzten Abschiedsblick auf das Haus seiner Familie in die schwule Szene auf die Suche nach seinem Freund und begegnet dort vor einer schwulen Bar diesen vier Jungs, die ihn, hat schon ein bisschen was getrunken, die laden ihn in ihr Auto und fahren dann mit ihm zu einem abgelegenen Ort, einem Feld, wo sie beginnen, ihn erst verbal und dann körperlich im wahrsten Sinne des Wortes zu zerlegen. Und der mittlere zweite Akt des Films ist, ich sage jetzt mal freundlich, nichts für schwache Nerven, aber das trifft es nicht so ganz, weil Nabil Ben Yadir sich dafür entschieden hat, das so zu inszenieren, wie das damals wohl auch gewesen ist. Der Film arbeitet mit hauptsächlich reportagigen filmischen Mitteln. Das heißt, es sieht so aus, so, du kriegst viel davon. Diese Bilder sind alle so, als hätten die Täter, wie das damals auch war, ihre Taten mit dem Handy mitgedreht und du kriegst diese Bilder zu sehen. Es ist von einer, also die, da sind so 15 bis 20 Minuten drin, die von einer bestialischen Brutalität sind. Mhm. Viele Kritikerinnen des Films haben gesagt, das ist nicht notwendig, das so zu zeigen. Das muss man, das ist traumatisiert Leute. Ich stehe dem Ganzen gegenüber und sage, es ist genau notwendig, das so zu zeigen. Ja, es kann Leute traumatisieren und ja, das ist brutal, aber das ist erstens wirklich passiert und zweitens passiert es ja in Brutalität immer mal wieder. Brahim ist dann tot und der dritte Teil des Films, auch dafür hat er sich viel Kritik eingefangen, begleitet einen der Täter auf eine weitere Familienfeier. Also der geht mit blutigen Händen nach Hause und ist sehr aufgeregt, zieht sich dann einen Anzug an und geht auf die Geburtstagsfeier seines Vaters, wo wir lernen, wie dieser Mann und vielleicht auch die anderen drei Männer in die Bestien verwandelt worden sind, die die Tat, die wir gerade im zweiten Akt beobachtet haben, überhaupt vollbringen konnten. Und lernen, dass der in einer Umgebung von unfassbarer toxischer Männlichkeit groß geworden ist, wo Männer darüber definiert werden und heterosexuelle Männer darüber definiert werden, wie brutal, geistlos und aggressiv sie mit anderen Menschen umgehen. Der Film ist eine große, wichtige, wie ich finde, Geschichte darüber, was Männlichkeit am Anfang oder wir sind ja jetzt gar nicht mehr so sehr am Anfang des 21. Jahrhunderts in bestimmten Kreisen bedeutet, wie Männlichkeit definiert wird und was das mit Männern jedweder sexuellen Orientierung macht. Der Film ist viel dafür kritisiert worden, dass der dritte Akt aus der Täterperspektive erzählt wird sozusagen und dass da eine Form von Repräsentation und vielleicht Erklärungsversuch stattfindet, die man vielleicht nicht hören will. Ich finde, es ist genau richtig und genau wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil das ist das, was, also es ist nicht wichtig, weil mich das interessiert, aber das ist was, was mich interessiert. Warum tun Leute sowas? Weil wenn wir nicht verstehen, warum Leute sowas tun, können wir das nicht verhindern. Ohne die Gründe und die Entwicklungen und die psychischen Muster hinter Homophobie und Transphobie zu kennen, kann man natürlich immer sagen, ey Alter, das kann dir doch eigentlich alles scheißegal sein. Aber die interessantere Frage ist ja, warum ist es ihnen nicht egal? Warum reagieren bestimmte heterosexuelle Männer auf gender-nonkonforme Wesen in ihrer Umgebung, wie Tatjana eben ihre U-Bahn-Geschichte erzählt hat, mit Gekicher? Was verunsichert sie daran? Was bedeutet es, wenn die in Gruppen unterwegs sind und diese Verunsicherung vielleicht in Wut umschlägt und diese Wut in Aggression? Warum passiert das? Und ich glaube ja, dass die große Diskussion der letzten 50 Jahre in der westlichen Welt eine Diskussion über Männlichkeit ist, nämlich was genau bedeutet es, ein Mann zu sein? Und wenn ja, was heißt das, würde Herr Precht jetzt sagen? Und wie können Männer noch sein? Und ich glaube, dass alle politischen Aktionen, die gerade laufen, egal ob sie in Ungarn laufen oder das Wiedererstarken der Kirchen in Russland und Polen zum Beispiel oder in USA oder in Uganda zum Beispiel, wo wir ja jetzt Leute, die andere Leute nicht anschwärzen, weil sie schwul, lesbisch oder trans sind, für 10 Jahre ins Gefängnis stecken können. Also was heißt das? Was passiert da an gesellschaftlichen Prozessen, die das möglich machen, dass solche Gesetze erlassen werden? Und warum reagiert die westliche Welt darauf nicht anders?
Und was sind deine Antworten?
Naja, meine Antworten sind zum Beispiel, dass man sich, ich bin dann immer so super Meta und man kann sich die Erzählungen über den Ukraine-Krieg angucken und über die Erzählungen über Herrn Zelensky und dass Herr Zelensky es offensichtlich wichtig findet, nicht nur ein militärischer Führer zu sein und jemand, der den Russen erfolgreich entgegentritt, sondern dass er es parallel auch wichtig findet, trotzdem er gerade einen Krieg im eigenen Land hat, zu sagen, dass er die Öffnung der Ehe in seinem Heimatland für ein wichtiges Projekt hält, dass er sich aber jetzt gerade aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse mit etwas anderem beschäftigen muss. Und ich finde, daran sieht man, dass man zum Beispiel beides tun kann. Ich finde, dass das, was die Republikanische Partei macht, also dass Mike Pence sich hinstellt und irgendwelche scheiß transphoben Witze in seine Reden einbaut und wenn er darauf angesprochen wird, einfach sagt, das war nur ein Witz, habt euch mal nicht so, jetzt irgendwie so, jetzt mal, man wird ja wohl nochmal einen Witz machen dürfen. Und dieses, man wird ja wohl nochmal, führt dann halt dazu, dass in Ungarn Transgender-Menschen keine Pässe mehr ausgestellt kriegen, die auf ihre Identität passen. Und so dieses, mein Anspruch an die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft oder die Cis-Mehrheitsgesellschaft, zu der ich ja auch gehöre, ist genau der, nämlich irgendwie, wenn wir bei Rassismus sagen, es ist nicht Sache von POC-Menschen oder nicht weißen Menschen, weißen Menschen ihre Identität zu erklären und ihnen zu erklären, warum sie sie nicht diskriminieren sollten, habe ich den Anspruch für Homo- und Transphobie übrigens auch. Es ist nicht Aufgabe von Homosexuellen oder Transgendern, anderen Leuten zu erklären, warum sie sie nicht das diskriminieren sollten irgendwie, und sondern es ist Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, Minderheiten zu schützen. Und solange das nicht begriffen wird, und ich glaube, das wird von einem größeren Teil der politischen Kaste selbst in Deutschland nicht begriffen. Also der nächste Berliner Bürgermeister oder der aktuelle Berliner Bürgermeister konnte ja hier schön offenbar homo- und transphoben Wahlkampf betreiben und sich dann nach der Wahl hinstellen und sagen, so, und jetzt machen wir irgendwie das nominell progressivste Programm zum Thema LGBTQ+, das die Welt je gesehen hat, und natürlich sollte mir das alle glauben, weil was ich vor meinem Wahlsieg gesagt habe, interessiert ja keine Sau mehr. So, und dass dann jemand wie irgendwie die ehemalige Berliner Bürgermeisterin, die auf jedem CSD in einem Regenbogenkleid, das ihr ein schwuler Mann auf den Leib geschneidert hat, rumlief, sich nicht zu blöd ist, mit solchen Leuten zu koalieren, das ist mir ehrlich gesagt alles so ein bisschen, erstens ist es mir unverständlich, zweitens ist es mir extrem widerlich, aber das ist das, was politisch gerade passiert, auch in Deutschland, und das finde ich sehr schwierig, und ich glaube, sich mit diesem Anspruch hinzustellen und zu sagen, ich muss dir mein Leben nicht erklären. Wenn dich mein Leben interessiert, darfst du mir gerne Fragen stellen, die werde ich dir dann beantworten. Aber ansonsten beanspruche ich übrigens nichts weiter, als unbelästigt vor mich hin leben zu dürfen.
Mhm. Ja, als Minderheit halt schwierig, ne? Die Minderheit ist per se, das sagt ja schon das Wort, eben nicht die Mehrheit und daher immer das Opfer der Mehrheit. Also
das, ja, aber das bedeutet ja, dass die Mehrheit der Maßstab ist, und das sehe ich halt nicht so.
Nee, klar, aus unserem Minderheitenblickwinkel hast du alles, was du gesagt hast, ist richtig. Aber es ist natürlich unrealistisch zu glauben, dass sich das jemals ändert, solange die Mehrheit nicht wir sind.
Ja, aber ich glaube, was ich so faszinierend finde an den politischen Ereignissen der letzten Jahre, ist ja, dass ich glaube, und das sagen ja auch alle Umfragen, dass die Mehrheit auf unserer Seite ist, dass die Mehrheit für die Öffnung der Ehe war, dass die Mehrheit dafür ist, dass alle Formen von Geschlecht unbelästigt vor sich hin leben dürfen und dass Leute machen dürfen, was sie wollen. Weil wenn man die Leute mal konkret fragt, sind sie jetzt für Freiheit oder nicht, sind die meisten Leute für Freiheit. Ja, und haben die meisten Leute auch nichts dagegen, wenn dabei Leute, die ganz anders leben wollen, als sie halt diesen Lebensentwurf haben.
Guck, und da stimme ich dir gar nicht zu, weil ich bin der Meinung, dass bei allen Umfragen die Leute immer so antworten, damit sie sich nicht schämen müssen, und dass in Wirklichkeit diese ganzen Ressentiments direkt unter der Oberfläche immer da sind, immer. Und dass sie sich nur nicht trauen, das zu sagen.
Ja, meine Erfahrung ist ein bisschen eine andere. Also irgendwie, ich komme ja aus einem Dorf, genau wie du, und die Leute in meinem Heimatdorf sind immer noch nicht so, dass ich da gerne leben möchte, aber natürlich gibt es massenweise Leute, die mich lieb haben und die überhaupt nichts dagegen haben, dass ich lebe, wie ich lebe. Trotzdem ist es so, dass ich in diesen extrem heteronormativen und cisnormativen Strukturen, so wie ich jetzt bin, einfach nicht mehr lebensfähig bin. Ich halte das nicht mehr aus, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich werde dann entweder aggressiv und damit auch unverständlich für andere Menschen oder bin so genervt, dass ich die ganze Zeit nur weg will. Und dieses, dass ich so genervt war, dass ich die ganze Zeit nur weg wollte, war halt der Grund, dass ich mit ja, unter 20 auch. Da weg ja. bin. Und auch. Daran, und jetzt bin ich 50 und daran hat sich
nichts geändert.
Bislang noch nee, nichts geändert.
Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Seit 20 Jahren kriege ich von meiner Mutter zu hören, oh, wir haben jetzt irgendeine Lesbe, die jetzt Bürgermeisterin ist oder irgend sowas. Das ist jetzt das ganz dolle Ding seit 20 Jahren. Das ist so das Feigenblatt. Mhm. Aber ansonsten hat sich da überhaupt nichts geändert. Seit meiner Jugend sind das da einfach so beschränkte Menschen, die auf einen rumkloppen, sobald man anders ist. Und das ist eben Mehrheit, Minderheit. Das ist ja auch das, deswegen ist es so leicht zu instrumentalisieren, dass man eben die großen Probleme, die kriegt die Politik auch nicht gelöst, das sind sie sich auch im Klaren, Klimawandel kriegen sie nicht mehr hin und dann müssen sie ablenken und dann wird irgendeine Gruppe genommen, die sich nicht gut wehren kann, das muss eine Minderheit sein, das kann nicht die Mehrheit sein und auf diese Minderheit werden dann diese ganzen Aufmerksamkeitsströme gelenkt und so passiert das. In Uganda ist es das beste Beispiel, die kriegen die Bevölkerung nicht ernährt, weil sie das Geld abzwacken. Mhm. Und davon abzulenken, suchen sie sich eine Opfergruppe, die von allen im Konsens sozusagen als Opfer gesehen werden kann, ohne Probleme. Und denen hängen sie jetzt Sachen an und die werden dann eben geopfert, sozusagen.
Ich glaube, in Amerika ist das dasselbe.
Genau so, in Amerika
auch. Wir müssen uns mit den Waffengesetzen müssen wir uns auseinandersetzen, weil das mittlerweile der höchste,
Die richtigen
Hauptgrund Probleme trauen für Kindersterblichkeit in Amerika seit 2020 sind Waffenunfälle oder ne, Attentate. Und damit müssten wir uns eigentlich beschaffen. Das können wir aber nicht machen, weil wir die Taschen voller mit dem Lobbyistengeld. Ja. Deswegen Abtreibung und
Drag
Queens.
Genau.
Ja,
oder ja, das oder ist halt so durchschaubar.
Genau, und deswegen Augenwischerei.
Genau. Und deswegen
also aber ich glaube genau wie du, dass es direkt unter der Oberfläche schlummernde Ressentiments sind, die jederzeit wieder reaktivierbar sind, indem man in den Medien was streut oder irgendwelche Dinge heraufbeschwört und es ist reaktivierbar und es funktioniert immer.
Funktioniert immer. Und deswegen bewundere ich ja die Aktivisten, also die queeren Aktivisten, die dagegen angehen oder diese Jungs und Mädels, die sich auf der Autobahn festkleben. Mhm. Ich finde das ja super, dass die den Drive haben, aber ich habe den schon längst, also noch nie gehabt und immer
geglaubt. Noch nie gehabt und längst verloren.
Ja, genau, noch nie gehabt und längst verloren, ja, genau. Weil ich nicht glaube, dass sowas auf lange Sicht denn was bringt, weil die Ströme können so leicht manipuliert werden, die Meinungsströme.
Also ich glaube,
dass... Die haben ein schönes Bild von Menschen an sich, finde ich.
Ja, aber du, das ist die Realität einer Minderheit, die nach außen guckt. Das muss ein defizitärer Blick sein.
Ich bin ja ein hoffnungsfroherer Mensch als Tatjana, auch wenn das am Anfang der Folge vielleicht anders wirkte. Ich glaube ja, dass die politischen Fortschritte der letzten 30 Jahre, und es gab ja welche, es gab in den letzten 10 Jahren auch jede Menge Rückschritte, nicht in Deutschland, aber an vielen anderen Orten auf der Welt. Aber dass die Anzahl der Länder, in denen schwule, Lesben und bisexuelle Personen des gleichen Geschlechts heiraten können, in denen die Adoption für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt ist und so weiter und so fort, das sind ja keine kleinen Länder und das sind ja keine kulturell einflusslosen Länder. Und so die, weil wir ja im Kapitalismus leben, as much as I don't like it, so wenn sich große Firmen mit viel wirtschaftlicher und damit auch politischer Macht hinter unsere Sache stellen, dann ist das nicht unwichtig. Wenn IBM in Afrika, zum Beispiel auch in Uganda, queeren Gruppen Räume zur Verfügung stellt, damit sie ihre Treffen dort abhalten können, weil sie wissen, dass sie wirtschaftlich so mächtig sind, dass die Regierung ihnen nichts kann und sie das einfach machen, dann ist das Fortschritt in meinen Augen. Natürlich ist das, was in die Perspektive ist manchmal auch so ein bisschen verschoben, weil natürlich gucken wir immer auf Russland und sagen, Russland. Russland ist wirtschaftlich so groß wie Italien. Also verglichen mit Wirtschaftsmächten wie den USA oder selbst Kalifornien alleine oder irgendwie sowas nicht besonders groß. Die kalifornische Wirtschaft dieses einen Bundesstaates ist größer als die von Gesamtrussland. Und dadurch, dass die... Das ist so. Kalifornien ist die achtgrößte Volkswirtschaft der Erde. Und Russland ist dahinter. Und so, das heißt, es findet eine Entwicklung statt. Natürlich bin ich es auch so ein bisschen müde, aber ich bin jetzt auch seit 35 Jahren im queerpolitischen Geschäft unterwegs. Und manchmal gehen mir Sachen nicht schnell genug. Aber wenn man sich mal anguckt, was sich in den letzten 10 oder 15 Jahren beim Thema Trans getan hat in Deutschland, dann sind wir wirklich auf einem... Damit müssen nicht alle einverstanden sein. Das waren sie übrigens auch noch nicht.
Nein, Paul, die Erfolge sind da. Das ist ja ganz klar. Gesellschaftlicher Wandel ging zu den Gunsten der queeren Minderheit, logisch. Was ich meine und was vielleicht auch Barbie meinte, ist, dass das kann so schnell wieder genommen werden. Da kannst du gar nicht gucken so schnell. Das sehen wir ja gerade, wie
wir
sie eben Gesetze gerade wieder zurücknehmen. Und
wir sehen, dass die Allies auch erstaunlich stumm sind, wenn es denn hart auf hart kommen müsste und sie Seite an Seite stehen müssten mit uns.
Also
aber
das
wir sind sehr handelbar geworden. Wir sind, wir verlassen uns auf Online-Aktivismus, der ja an sich, also ich war mit dem Russland-Video, ich verstehe schon die Kraft davon und ich verstehe, dass das Sinn machen kann, um Impulse zu geben oder um Leute aufzuklären. Da ist ja heute TikTok auch wirklich TikTok ganz vorne mit dran. Aber Stonewall hätte halt mit TikTok nicht funktioniert. Nee, also so schön es ist, dass man die Leute aufklären kann und sie abholen kann. Man muss ja trotzdem, die Revolution muss ja trotzdem irgendwo stattfinden, außerhalb des digitalen Raums. Und da müssen halt auch Leute mit uns stehen und nicht wir alleine.
Das wird höchstwahrscheinlich wieder passieren, wenn es wirklich wieder jetzt an die Grundrechte geht, die einem weggenommen werden. So weit sind wir noch nicht. Aber hoffe, das Geschichte so in Wechseln, doch.
Ja,
Geschichte geht in Wechseln, das geht hoch und runter und der Rückschritt kommt. Aber vielleicht haben wir uns vorher schon selber ausgelöscht durch den Klimawandel. Insofern alles wunderbar. Die nächste Generation.
Eine hoffnungsvolle Folge.
Möchtest du vielleicht mit einem weiteren Ende der Welt weitermachen?
Du, Cher wird überleben und ein paar Mikroben und die machen das schon.
Da haben wir eine wundervolle Überleitung zu meinem Film, weil Brandon Tina, das ist der Transmann, von dem ich heute erzähle, der wird zitiert in der Doku The Brandon Tina Story, damit, dass er gesagt hat, Cher wäre für ihn die ideale Frau. Das war seine Vorstellung davon, wie eine wunderschöne Frau auszusehen hat. Ja. Er war ein großer, um mit Paul zu sprechen, Cher-Fan.
Ja.
Cher.
Tja, das kann ich auch nachvollziehen.
Wir werden ernster wieder. Wir sprechen von Brandon Tina, war ein, wie schon gesagt, Transmann, geboren am 12. Dezember 1972 in Lincoln, Nebraska, also ne, trister mittlerer Westen, ermordet worden am 31.12.93 in Humboldt, Nebraska, nicht weit davon entfernt. Ist ein Leben gewesen, das schon mit relativ miesen Vorzeichen gestartet hat. Und das schlimmstmögliche Ende genommen hat tatsächlich. Wenn man sich die Doku anschaut, es gibt natürlich auch den Boys Don't Cry Film mit Hilary Swank, aber wenn man sich die Doku anschaut, dann wird man Zeuge einer Geschichte, die so eine verzweifelte Suche nach einem Platz irgendwo am Tisch, keinen guten Platz, der wollte irgendwie keinen guten Platz, der wollte nur irgendwo leben, wo er mit sich und seiner Identität halbwegs sicher war, wo er irgendwie so sein konnte, wie er eben war.
Er wollte unbelästigt vor sich hinlegen.
Genau.
Wie Paul. Ne,
authentisch. Und es hätte tatsächlich, es hätte ja niemand Schaden genommen, hätte man ihn einfach machen lassen. Er hat niemandem was getan, außer dass er ein paar Schecks gefälscht hat und ab und zu mal eine Kreditkarte geklaut hat, um seinen Freundinnen kleine Geschenke machen zu können. So, ne? Das war seine ganze kriminelle Energie. Die Mutter Joanne Tina war verwitwet. Der Vater ist noch vor Brandons Geburt beim Unfall ums Leben gekommen. Sie war also alleinerziehend. Und wenn man den Zeugen, die da im Film zu Wort kommen, in der Doku zu Wort kommen, glauben kann, hat sie ihm auch ein halbwegs stabiles Leben bescheren können. Er hat relativ früh in der Schule schon gemerkt, dass er eben trans ist. Er hatte dafür aber noch keine Begriffe. Er hat selbst in den Audiomitschnitten von seinem Polizeiinterview sagt er noch, er habe eine Sexual Identity Crisis, so hat er das genannt, besser wusste er es nicht. Er hatte auch einfach keinen Zugang zu irgendwelchen Medien oder zu klugen Büchern oder Leuten, die ihm das besser erklärt hätten.
Die es damals aber auch nicht gab.
Die es heute in manchen Landstrichen
also
noch nicht gibt.
Also in Bumfuck Nebraska wahrscheinlich.
Ja.
Still not a good place to be trans. So. Mhm. Er hat dann in der Highschool, zumindest mit der sozusagen äußeren Transition angefangen, also er hat angefangen, auch unapologetically Männerklamotten zu tragen und hat sich erst Billy genannt und dann eben Brandon, hat Mädchen gedatet, die, einige davon wussten das, dass er früher einen anderen Namen getragen hat, viele wussten es nicht und er hat das auch erstmal nicht aufgeklärt, hat sich oft in Lügengeschichten verstrickt, weil er halt versucht hat, diese neue Identität irgendwie aufrechtzuerhalten. Und sich eben nicht hinter die Fassade gucken zu lassen und sich nicht zu outen da, weil ne, natürlich hat er versucht, das so durchzuziehen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe schon gesagt, er hat relativ häufig so kleinkriminelle Geschichten irgendwie am Laufen gehabt, weil er halt eben versucht hat, den Mädels Geschenke zu machen. Was total süß ist in der Doku ist, dass die ersten 10 Minuten, glaube ich, nur damit zugebracht werden, dass Ex-Freundinnen von ihm sagen, dass er quasi der beste Freund ist, den sie je hatten. Also sie sagen alle, dass er sie mit Geschenken überhäuft hat, dass er der beste Küsser war, dass er wahnsinnig gut aussehend war und charming und eigentlich immer wusste, wie sie behandelt werden wollten. Und das fand ich total schön, dass sie irgendwie seiner Männlichkeit ganz am Anfang so ein schönes kleines Denkmal gesetzt haben in dieser Doku. Der Film ist von Susan Muska und Greta Olofsdottir, ist aus dem Jahre 98 und die haben tatsächlich 5 Jahre mit Recherche zugebracht, haben auch als dann später die Trials waren, der beiden Männer, die ihn umgebracht haben, sind sie in Fall City, in den Ort Nähe Humboldt, wo er zuletzt gewohnt hat, gezogen und haben also sich wirklich alles angeschaut, die waren sehr, sehr nah am Thema dran, also es ist eine Doku, die sich lohnt, auch wenn sie schwer zu ertragen ist, aber nicht so schwer wie der Film tatsächlich, finde ich, weil man sieht halt die schlimmsten Szenen natürlich nicht, weil, ja, ist halt eine Doku. Er haut mit 20, verlässt er Lincoln, Nebraska, auch weil er einfach Ärger mit seiner Mutter hatte. Er wollte eben, also er, ne, ihm wurde klar, er ist ein Mann und er will so leben und seine Mutter wollte das eben nicht zulassen. Sie und seine 2 Schwestern missgendern ihn auch noch in der Doku, oder seine eine Schwester, missgendern ihn auch in der Doku nach seinem Tod immer noch. Also man hatte sich darauf eingeschlossen, das ist eine lesbische Frau, die einfach einen Dachschaden hat. Und daran haben sie festgehalten, auch ne, so bis über den Tod hinaus. Und er schlägt sich dann durch mit Gelegenheitsjobs und landet dann irgendwie mehr oder weniger auch wohnungslos, landet er in Fall City, Nebraska. Und das wird, wenn der Ort beschrieben wird von Leuten, die da gewohnt haben, wird es einem schon ein bisschen mulmig ums Herz, weil man sich vorstellen kann, dass es da eben kein Platz ist für einen jungen Transmann. Die sagen, wir sind hier weiß, wir sind konservativ, es ist rough, die Leute gehen zur Arbeit. Christlich, genau. Es gibt 1 oder 2 schwarze Familien hier im Ort, aber die bleiben unter sich. Homosexuelle gibt es hier nicht. Wir haben hier keine Probleme mit sowas. Also man kann sich schon vorstellen, es ist wahnsinnig trostlos. Ganz viele Menschen leben von Welfare. Viele, ne, also kommen aus ärmlichen Verhältnissen und bleiben da auch kleben, weil viele auch schon früh mit sehr viel Gewalt zu tun haben, mit traumatisierenden Geschichten, aber auch kriminell sind, werden müssen vielleicht. Im Knast landen. Also ja, man kommt da nicht raus, wenn man da einmal gelandet ist. So ist ein bisschen das Credo. So fühlt sich's an. Er will da aber bleiben, weil er kennt da niemanden und er kann da, denkt er als Brandon, kann er eben da quasi ein neues Leben anfangen. Seine Vergangenheit wird ihn nicht einholen. Keiner weiß davon, dass er trans ist. Und er findet da einen neuen Freundeskreis, denkt er unter anderem. Ist da auch, also einer von seinen neuen Freunden ist John Lotter und Tom Neeson, das sind die beiden, die ihn dann später umbringen. Und er trifft da auch Lana Tisdale, das ist die Ex-Freundin von John Lotter. Und die fängt er an zu daten. Die beiden verknallen sich ein bisschen ineinander. Und er wird dann am 15.12.93 inhaftiert wegen Scheckbetrugs, kommt in den Knast und dort, also Lana will ihn quasi da rausholen und versucht einen Scheck zu fälschen oder fälscht einen Scheck, muss noch einen Freund dazu holen, weil sie es alleine nicht kann, weil sie noch minderjährig ist. Und die schaffen es, ihn da aus dem Knast zu holen, aber der Hilfs-Sheriff lässt es sich nicht nehmen, dem Mädchen oder den beiden Mädels, die da sind, zu erklären, dass Brandon einen weiblichen Geschlechtsmarker im Ausweis hat. Darf er den natürlich eigentlich nicht sagen, aber hey, wir sind in Nebraska, da macht man das. Und das ist aber nicht das einzige Mal, dass das erwähnt wird. Das wird auch in dem lokalen Newspaper wird darüber geschrieben, über diese Festnahme und dass eben quasi Brandon Tina auf den Namen Tina Brandon hören würde und dass, ne, dass es hier um jemanden ginge, der eben vorgibt, jemand anderes zu sein. So, so wird das in der Presse geschrieben und dadurch kriegen das eben auch diese beiden Jungs mit denen er sich vorher angefreundet hatte. Die sind beide auch vorbestrafte Kriminelle, auch Opfer ihrer Lebensumstände, gar keine Frage. Ich musste jetzt, als Paul, du über deinen Film gesprochen hast, musste ich ein bisschen an die beiden denken, weil auch bei den beiden wird so ein bisschen klar, ohne dass das irgendwas entschuldet, was sie dann getan haben, aber es wird so ein bisschen klar, wie es dazu gekommen ist. Und das ist natürlich neben der Armut, sind das auch patriarchale Strukturen und eine Idee von Männlichkeit, die einfach extrem krank ist und schlimm ist. Die beiden sind, also genau, und das erinnert mich tatsächlich, wenn man die Leute in den Interviews sieht und die beiden auch sieht und bisschen nochmal diesen Ort beschrieben bekommt. Es erinnert mich ein bisschen an Gammo. Ich habe über Gammo ja auch schon an anderer Stelle hier erzählt. Und das sind, ne, das sind sehr die Lebensumstände, von denen wir da reden. Also es ist einfach entsetzlich trostlos und ja.
Die Trostlosigkeit des amerikanischen Mittelwestens an bestimmten Stellen. Also man stelle sich einfach vor, die trostloseste Ecke von Brandenburg, die ihr finden könnt, und das Ganze dann mal 10.
In Hochpotenz. Ja, tatsächlich.
Also Bielefeld.
Ein Vorort von Bielefeld.
Oh Mann.
Also das ist, aus dem Knast geholt haben sie ihm am 22.12., am 25.12. dann, nee, Moment, wo bin ich? Ich bin verrutscht. Doch, stimmt so. Er kommt am 22.12. kriegen sie ihn raus und er zieht dann in das Haus von Tom Nissen, also einer von den beiden Jungs, die ihn später auch umbringen, weil er nichts anderes hat, ne? Und da kann er halt irgendwie hin. Und am 25.12. gibt es dann da eine Art, I don't know, Weihnachtsparty oder 24.12. So eine Art Weihnachtsparty. Die sind alle zusammen, die trinken da. Und die beiden Jungs haben sich in den Kopf gesetzt, Lana, die selber sagt, sie hatte da schon die Beziehung zu Brandon beendet, aber sie wollen ihr unbedingt zeigen, was Brandon für Geschlechtsteile hat, weil sie glauben, dann wird sie sich von ihm abwenden, dann wird sie sehen, weil sie ihm immer noch freundlich zugetan ist, dann wird sie endlich sehen, dass das der falsche Mann für sie ist und vielleicht auch zu John Lotter zurückkehren. Ich nehme an, das war auch Motivation davon, aber who knows. Und als Brandon das verweigert, wollen sie ihn körperlich dazu zwingen. Lana sagt dann, pass auf, ich gehe mit ihm ins Zimmer, und dann machen wir das. Und dann komme ich wieder raus. Ne? Er soll das hier nicht vor allen Leuten machen müssen. Und sie geht mit ihm in ein Zimmer. Und er will die Hose runterziehen, schafft es aber dann auch nicht, weil er sich so schämt. Und dann sagt sie, du, ist alles gut. Ich gehe da raus und sage denen, was ich gesehen habe. Ich sage denen, du bist ein Mann. Und dann sollen sie dich in Ruhe lassen. Dann ist der Käse gegessen, alles gut. In dem Moment platzen aber die Jungs ins Zimmer rein und machen das gewaltvoll. Also einer würgt ihn, der andere reißt ihm die Hose runter und Lana will zwar nicht hingucken, hält sich die Hände vors Gesicht nach eigener Aussage, aber nachdem sie dann brüllen und brüllen und brüllen, schaut sie dann doch hin. Sie sagt später in Interviews nach seinem Tod, dass sie dann gegangen ist, weil ihre Mutter hat gesagt, sie soll nach Hause kommen und Brandon hat auch gesagt, er fühlt sich da sicher, ist alles okay, sie soll ruhig gehen, sie soll nur nachher wiederkommen. Fakt ist, sie fährt nach Hause und die beiden Jungs prügeln Brandon dann erst auf den Boden, treten dann wiederholt auf ihn ein, schleppen ihn an seiner Jacke hinaus ins Auto, fahren irgendwo woanders hin, noch weiter in die Pampa, vergewaltigen ihn da beide auf dem Rücksitz, prügeln weiter auf ihn ein, schleppen ihn zurück und sagen, wir sind aber immer noch Freunde, ne? Und er so, ja, klar. Und wenn du das irgendjemandem sagst, bringen wir dich um, ist auch klar. Brandon taucht dann völlig verstört, ohne Schuhe, ohne Hose, blutig geschlagen bei Lana auf. Und ihre Mutter, die kommt in dieser Doku auch zu Wort. Die ist für mich eine der schlimmsten Menschen in diesem ganzen Ding, weil die ihre blatant transfeindliche Hasspalette versucht, hinter Sorge für ihre Tochter zu verstecken und ist einfach nicht so. Ne? Das ist eine ganz schlimme Person. Die warnt später auch die Täter, sie sollen ihre Spuren beseitigen. Und ne, sie ist aber nicht helle genug, dass sie merkt, dass sie sich vor der Kamera die ganze Zeit selber verrät, während sie da spricht. Und man schaut ihr zu und denkt sich, meine Güte, bist du ekelhaft. Ja, die Frau hört sich das dann an und Brandon erzählt eben seine Geschichte, was ihm passiert ist gerade, nachdem er sich ein bisschen beruhigt hat. Und dann selbst diese Frau muss dann irgendwie sagen, ja, okay, das Also egal, warum was du bist, so nett. Aber selbst du hast das nicht verdient, ja, dass dir sowas passiert. Insofern, da muss man jetzt ja vielleicht doch mal was sagen. Sie geht dann trotzdem und warnt die Täter nach der Aussage. Aber Brandon geht ins Polizeibüro und erstattet Anzeige gegen die beiden und sagt, dass sie ihn erst geschlagen und dann vergewaltigt haben. Und weil diese beiden Journalistinnen, die diese Doku gemacht haben, wirklich tolle Arbeit geleistet haben, haben sie die Audioaufnahmen gesichert, wie dieser Sheriff Lou heißt er, glaube ich, F-A-U-X, der interviewt ihn. Und das ist, also wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat, was oft passiert, wenn Menschen Vergewaltigungen bei der Polizei anzeigen, dann weiß man, dass diese Interviews oft schlimm und eklig sind. Das ist aber wirklich an Widerlichkeit nicht zu überbieten. Es ist so verstörend, wie dieser Sheriff, den das offensichtlich ein bisschen geil macht, sich das vorzustellen, wie der Brandon erniedrigt in diesem Interview und immer wieder sagt, Moment, aber die haben, also die haben dir die Hose runtergezogen und haben gesehen, dass du da unten eine Vagina hast. Und dann haben die nicht ein bisschen an dir rumgespielt, komm schon, erzähl mir doch mal und so. Der hat doch mindestens eine Hand oder einen Finger und so, erzähl. So, also es ist dieser Ton die ganze Zeit und es ist wirklich, also ich kriege jetzt Tränen, wenn ich drüber nachdenke, aber es ist wirklich, also es schnürt einem den Hals zu, dass ein Mensch, der das alles ertragen hat, noch weiter erniedrigt worden ist dabei. Und dann, also ne, das besteht, dieses Interview besteht, man kann das in diesem Film hören, man kann, ich habe ein Interview gefunden, wo noch mehr, also mehr Abschrift davon zu finden ist, packe ich in die Shownotes. Und dann geht der Chief of Police, fährt, also Brandon geht, muss dann ins Krankenhaus, Chief of Police fährt dahin mit einem Rape-Kit, das Rape-Kit wird angewendet, man schaut nach Beweisen für diese Vergewaltigung, die werden gefunden und trotzdem werden keine Verhaftungen gemacht, weil man sagt, man will das erstmal weiter untersuchen. Man hat aber auch keine Eile. So, das war am 24. am 28.01. werden die beiden, Brandon hat natürlich Angst um sein Leben, am 28.01. werden die beiden vorgeladen und werden interviewt. Und der dem Sheriff Foe unterstellte Hills-Sheriff sagt nach diesen Interviews, ja, wir wussten, die sind schuldig, so. Und dann fragt die Interviewerin, aber warum haben sie keinen Arrest gemacht? Ja, wollte ich. Dann sagt sie, warum haben sie es nicht? Sheriff Foe hat gesagt, wir sollen das dem Playbook entsprechend machen, standardmäßig abhandeln. Und dann gab es ja noch ein paar Tage Zeit. So, und in dieser Zeit haben die beiden ihren Mord geplant, weil sie sagten, wir müssen diesen Mann, den wir vergewaltigt haben, daran hindern, mit dieser Aussage weiter uns weiter zu belasten, weil dann müssen wir zurück in den Knast und diesmal kommen wir nicht so schnell raus. Also müssen wir den beseitigen und fahren also mit Waffen behängt mit einer Axt, die sie vorher gekauft haben, um ihm den Kopf und die Hände abzutrennen, fahren sie zu dem Haus, wo sie wissen, dass er untergekommen ist. Da ist er, da ist Philip Devine, der Freund von einer Schwester, von der Frau, die dieses Haus gehört. Die heißt, glaube ich, Laura. Muss ich kurz nochmal, ich bin hier durcheinander. Aber ja, ich glaube, sie heißt Laura. Lisa heißt sie. Lisa Lambert heißt die Frau. Die und Philip und Brandon werden erschossen aus nächster Nähe. Lisas 9 Monate alter Sohn sitzt dabei. Den setzen die Killer in eine Krippe und lassen ihn leben und hauen dann wieder ab. So, das hätte alles verhindert werden können. Hätte die Polizei ihren Job anständig gemacht. Das hätte natürlich sowieso nicht so weit kommen müssen. Aber ja, hätten die Bullen ihren Job gemacht, wäre das nicht passiert. Das Ganze ist dann 1995, also die Leute sind dann sofort verhaftet worden natürlich, wegen Vergewaltigung zuerst. 1995 kamen dann die Trials. Die Anklage war sich sicher, dass Otter der größere Fisch sei, aber gegen den hatten sie nicht so richtig was in der Hand, hatten sie nicht so richtig viele Beweise. Neeson war der alles gestanden hatte schon von Anfang an. Dem haben sie dann Deal angeboten, wenn er Otter belastet, was er getan hat, so, um der Todesstrafe zu entgehen, hat er den anderen eben belastet, hat seine ganze Zeugenaussage revidiert, hat gesagt, das habe ich alles erfunden, ich habe die nicht vergewaltigt, ich habe ihn nicht vergewaltigt, er misgendert ihn immer. Er sagt, ich habe auch niemanden umgebracht, das hatte ich mir alles ausgedacht, das war alles der andere. Damit ist er dann der Todesstrafe entgangen, er hat dann, ich glaube, 3-mal lebenslänglich gekommen. Otter ist tatsächlich mit Todesstrafe in die Todeszelle. So, 2007 hat Neeson dann seine Aussage widerrufen, hat gesagt, nee, stimmt doch alles nicht, ich war alles, nimmt die Schuld wieder komplett auf sich. 2015 hat aber Nebraska ohnehin die Todesstrafe abgeschafft, das heißt, die beiden sitzen bis heute im Knast. Und, Das ist die Geschichte. Ich habe Boys Don't Cry nicht nochmal geschaut, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht schaffe. Also es geht mir immer noch wahnsinnig nah, überhaupt drüber zu reden und das alles sehen zu müssen. Und ich habe das letzte Mal, wir wollten ihn ja schon mal machen und ich habe schon mal versucht und da war auch schon, ich habe mich da reingequält, aber habe nach, ich glaube, 20 Minuten aufgehört oder so, weil einfach alles in mir dagegen rebelliert, mir das nochmal anzuschauen, weil es wirklich so schlimm ist, dem nochmal beiwohnen zu müssen und I just can't. Die Doku ist toll, weil die eben auch die Leute bloßstellt, die nicht verurteilt worden sind, die nicht offiziell als Täter gelten, nämlich diese Mutter, dieser Sheriff, dieses Police Department, das einfach geschlammt hat. Die Leute, die Brandon bis heute misgendern, all diese Menschen werden eben einfach so gezeigt, ohne dass das eine Dramaturgisierung braucht. Nein,
Dramatisierung.
Ha, auch gut. Oh, dass es eine Dramatisierung braucht. Insofern lohnt sich das, ist toll zu gucken, wenn auch anstrengend. Ich packe es in die Shownotes, man kann es bei YouTube gucken, ohne Geld zu bezahlen. Aber ja, harter Tobak.
Ja, also mit anderen Worten, das ist mal das Herbstprogramm für diejenigen, die glauben, es geht ihnen schlecht. Dann gucken Sie bitte etwas, was zeigt, dass es anderen noch schlechter ging. Ja, wow.
Kurze Diskussion. Mhm. Ich finde es ja, wie gesagt, wunderbar und bemerkenswert, welche Fortschritte es gegeben hat, zumindest in einigen westlichen Ländern und ein paar Entwicklungsländern beim Thema Trans. Hat sich wirklich was geändert?
Inwiefern?
Naja, haben die Brandon Tinas auf dem flachen Land heute eine leichtere Zeit als vor 30 Jahren?
Ich glaube nicht, dass sie eine leichtere Zeit haben. Ich glaube, Brandon hätte wesentlich früher mit dem Smartphone in der Hand erkennen können, was er ist und dass er keine Identity Crisis hat. Und ne, er hätte wesentlich früher verstehen können, dass er kein einzelner Freak ist, sondern dass er eben, dass es Leute da draußen gibt, denen es so geht wie ihm, dass es dafür ein Wort gibt, dass, ne, dass das nicht therapiert werden muss. Er hätte vielleicht seiner Mutter auch andere Sachen an die Hand geben können, um mit ihm anders umzugehen. Ja. Und er hätte vielleicht auch andere Kontakte knüpfen können, hätte da vielleicht schneller rausgefunden. Mhm. Könnte das Ganze heute noch so passieren? Auf jeden Fall. Also es passieren heute ja auch noch solche Dinge. Aber ich glaube, es hätte die Möglichkeit der Information und die Möglichkeit, Anschluss zu finden, hätte das alles anders gemacht für ihn, das glaube ich schon.
Ist das, was im Moment an gesellschaftlichem Fortschritt passiert, ist das, was an Kommunikation passiert zum Thema Homo- und Bisexualität und Trans, ist das der richtige Weg? Kann man da was besser machen? Sollte man da was anders machen?
Es erreicht halt nicht die Wurzel des Übels, und wenn die Wurzel des Übels toxische Männlichkeit ist, dann sind das doch diejenigen, die sich auf solche News überhaupt nicht, gar nicht davon berührt werden. Weißt du, dieser gesellschaftliche Wandel, von dem wir sprechen, und das meinte ich vorhin schon mal, das sind wir hier in so einer Blase, dass wir das erleben und dass wir das auch in den Medien aktiv verfolgen, aber man muss nicht weit gucken und findet sofort irgendwelche unbedarften Menschen, die davon überhaupt keine Ahnung haben und die das noch nie gehört haben und die sich damit in ihrem Leben überhaupt nicht beschäftigen. Und je mehr du in diesem Bereich toxische Männlichkeit gehst oder in diesem Bereich männliche Ehre, da liest doch keiner queer.de oder Siegessäule oder was auch immer. Also die kriegen das überhaupt nicht mit, weil die in ihrer eigenen Blase
leben. Queer.de und die Siegessäule sind vielleicht auch nicht die einzigen.
Nein, du weißt aber, was ich meine. Irgendwelche Newsportale, Zeitschriften, Radio, Podcast, was auch immer, was sich mit dieser Thematik beschäftigt.
Schon richtig,
das geht aber an denen total vorbei.
Aber es sitzen zwei Transfrauen im Bundestag. Hm. Also Nike und...
Ja, aber das wissen doch auch nur wir. Da muss ich doch nur alleine mal in meinem erweiterten
Bekanntenkreis. Die AfD will das noch auch.
Ich weiß gar nicht genau, ob
ich bin nicht so sicher. Frag mal draußen 100 Leute, wie heißt unsere Außenministerin? Das wissen vielleicht 10. Ja,
Ursula von der Leyen.
Ja, das ist
ich
so.
Weiß es nicht.
Das ist so. Das ist
was,
so.
Frau Baerbock den Namen noch nie gehört?
Ach so, doch, ich wusste nicht, dass die Außenministerin ist.
So, siehst du?
I've given up on German politics.
Wir müssen nicht weit gucken. Und so ist es halt. Ja. Das ist halt die traurige Realität. Und deswegen ist es, glaube ich, wenn man an die Wurzel des Übels will, an diese toxische Männlichkeit, und das ist ja das Männerbild auf der ganzen Welt, was so gehypt wird, da muss man halt ganz anders gesellschaftlich rangehen, als wir das alle tun. Wir versuchen, kleine Feuer auszutreten, aber wir übersehen den großen Brand.
Naja, es so. Gibt ja nun, es gibt ja nun weniger Orte wie das schwule, wie schwule Instagram-Portale, in denen toxische Männlichkeit so gepflegt wird. Also alles, was
ja,
so.
Ich nehme uns auch nicht aus.
Also alles, was wir zum, so viel, was da zum Thema Körperbilder reproduziert ist, was da reproduziert wird, wie sehen echte Männer aus?
Ja.
Und so weiter und so fort, ist ja genauso Teil von patriarchalen Strukturen und toxischer Männlichkeit
total.
Wie vieles andere. So, und wenn wir dann sagen wir mal, aber wenn mir wirklich sehr verständige schwule Männer, die aber halt viermal die Woche in die Muckibude rennen, sagen, ja, aber, naja, sagen wir mal irgendwie, die keine Drag-Karriere nebenbei haben. Karriere.
Wow. Wow.
Nee, talk about Homophobie.
So.
Ja, das kann ich gut
ehres Mobbing.
Oder wie Bianca jetzt sagen würde, oh, she's bitchy, she cackle. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn mir diese Jungs, die irgendwie mit beiden Beinen irgendwie straff in der Szene stehen, sagen irgendwie, ja, aber wenn ihr alle irgendwie viermal die Woche ins Fitnessstudio gehen würdet, könntet ihr alle so aussehen. Und auf meine Frage und auf meine Gegenfrage, warum sollten wir das tun? Keine Antwort haben, weil das, was sie vor der Nase haben, wenn sie in den Spiegel gucken, halt die einzig mögliche Form von idealisierter Männlichkeit ist, die sie sich vorstellen können.
Du öffnest gerade einen Nebenkriegsschauplatz, Paul.
Nee, was ich sagen will, irgendwie, man kann ja toxische Männlichkeit kritisieren, aber man darf nicht so tun, als hätten wir, als wären wir als Queerlinge davor gefahren.
Nein, hat keiner absolut gemacht. Nicht. Hat keiner gemacht. Nein.
Da weisen wir auch oft drauf hin. nee, ich finde, also die Frage nach dem, was man dagegen tun kann, ist natürlich, ne, das ist eine eigene Folge nochmal, glaube ich. Ich glaube halt, man muss so früh wie möglich anfangen, Kindern zu vermitteln, dass es anderes, ne, dass es andere Glaubenssätze gibt, als diese, die von zu Hause vermittelt bekommen oder von ihren blöden älteren
also das, was mich massiv werbungsmäßig immer anrührt und wo ich dann immer weinen muss, sind diese YouTube-Videos von irgendwelchen straffen, heterosexuellen, sehr behaarten Vätern, die sich mit ihren kleinen Jungs dann beide verkleiden sich als Ariel und irgendwie haben viel Spaß beim Kinderfasching. Das irgendwie rührt mich dann immer zutiefst, wo ich denke, Progress, it's working.
Ja.
So, aber dann sieht man natürlich auch jede Menge andere Dinge. Aber ich denke immer irgendwie, wenn Leute damit in die Öffentlichkeit gehen, nämlich Sendungsbewusstsein entwickeln und zu sagen, wenn es mein Bübchen betrifft, betrifft es vielleicht auch andere Bübchen, deswegen stelle ich das jetzt mal ins Internet,
um
anderen Männern zu zeigen, ihr müsst eure Söhne übrigens nicht zu Arschlöchern erziehen, es geht auch anders.
Ja.
Das finde ich immer sehr hoffnungsfroh.
Das ist wahr. Das sind aber, wie gesagt, das sind diese kleinen, schönen Erfolge, die uns überhaupt ja motivieren, weiterzuleben.
Ja.
Also, aber das Große und Ganze davon schwierig, da jetzt einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, wenn das nicht ganz groß gesellschaftlich angegangen wird. Und da sehe ich weder bei den Linken noch bei den Grünen nirgends. Es gibt immer nur diese Häppchen und der ganz große Schritt bleibt aus, aber diese kleinen Schritte, die geben uns ja sozusagen die Motivation, dass sich was tut und das ist ja auch gut.
So, wir machen zu dritt.
Also, wir können die Welt nicht
ändern.
Fertig aus.
Wir machen zu dritt in der Berliner CSD Pride Month. Einen Schritt in diese Richtung.
Machen wir das.
Und,
glaubst du kannst es jetzt schon ankündigen?
Ja, ich kann das
sicher,
jetzt schon,
dass es dazu kommen wird.
Ja, ich kann das jetzt schon ankündigen. und zwar machen wir was, ich bin nur auf der Hinterbühne tätig und organisatorisch und so. Aber Tatjana und Barbie werden.
Leute, ich höre es auch das erste Mal jetzt, also hinhören.
hinhören, werden Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Kindern im Rahmen des Pride Months Geschichten vorlesen, weil wir in einem Berliner Kino in den Hackischen Höfen, weil wir gesagt haben, wir wollen mit der, wir wollen genau das machen, wovor alle immer Angst haben, nämlich irgendwie, wenn es jetzt verboten werden soll, dass Kindern auf Drag Queens treffen, wollen wir das möglich machen. Also, und wer da hinkommen will, findet noch weitere Hinweise auf diese Veranstaltung auf unseren jeweiligen Social-Media-Profilen,
ja,
oder auch auf der Website des Berliner CSDs.
Oder in den Shownotes.
Oder in den Shownotes. Wichtig ist, wer da hinkommen will, bringt bitte irgendjemanden unter 10 mit, weil für diese Menschen ist die Veranstaltung gedacht. Die Veranstaltung ist nicht dafür gedacht, dass wir uns damit berühmter machen oder die Fans dieses Podcasts da hinkommen, sondern die...
Verächtliches Lächeln.
Sondern... so berühmt, wie du eben bist, Tatjana. Oder berüchtigt, ich weiß es immer nicht genau.
Nur dazu da, dass ich berühmt so, werde.
Mit diesem kleinen Veranstaltung...
Muss ich mich kindgerecht anziehen oder kann ich so gehen wie immer?
Du kannst so gehen wie immer, die Kinder halten das aus. Okay. So, also du musst dir nicht mehr Mühe geben als sonst.
Aber ich sollte ein Höschen anziehen. Ich kann nicht meine Sharon Stone Nummer machen, meine berühmte.
Nee, die okay, ist an diesem also, und während Tatjana sich für Kinder entblößen möchte, schließen wir jetzt einfach mal diese Folge. Vielen Dank, es war wieder schön mit euch. Meine Fresse. Einmal so eine Folge ehrenvoll beenden. Nein.
So, das machen wir jetzt einfach.
Tatjana hat schon wieder die so, Lappen auf dem Boden hängen.
Das können wir ja alles rausschneiden.
Meine. Nein, so, das wird schön drin.
Mit diesem kleinen Veranstaltungshinweis beenden wir diese Folge jetzt.
Ach,
es war ein bisschen harter Tobak dieses Mal. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und guckt euch diese Filme an. Beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen happy, mehr happy.
Naja,
gucken wir mal.
Wir sind gerade so antizyklisch. Bei gutem Wetter machen wir schwere Themen.
Das ist doch gut. Gutes Wetter, schwere Themen. Es ist wie mit dem Essen. In diesem Sinne, wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das tun.
An tooldtoyoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und wenn ihr uns bei Apple Podcast und bei Spotify folgt und uns 5 Sterne gebt und einen netten Kommentar hinterlasst, freuen wir uns wahnsinnig.
Und ich möchte noch dazu sagen, wenn unser kleiner Podcast dafür sorgt, dass, wie ich gerade aus dem Mund eines Hörenden gehört habe, ihm in einer scheinbaren Krisensituation wirklich geholfen hat, unser dummes Hopse hier hat ihm irgendwie Spaß gemacht und hat ihn irgendwie aus einer tiefen Dunkelheit gezogen. Wenn das tatsächlich bei manchen so ist, dann kann ich mich gar nicht genug dafür bedanken, dass ihr dazu hört und dass ihr es so empfindet, weil ich bin da sehr überrascht gewesen und sehr gerührt und fand das ganz toll.
Genau, und wir machen es für und wegen euch und auch beim nächsten Mal.
Yes. Genau, und wenn ihr Merchandise kaufen wollt, wir haben einen wunderbar eingerichteten Online-Shop mit ein paar neuen Features auch. Und den packen wir auch in die Shownotes. Dann gibt es nicht nur Toyota der Young Merch, gibt es auch anderen, auch nicht gebrandeten. Könnt ihr alles da kaufen, ist schön. Yes. Auch ein Trans Rights are Human Rights Shirt
zum Beispiel. Genau. So. In diesem Sinne, Queer Rights are Human Rights. Wir haben euch lieb. Auf Wiedergehört.
Auf Wiedergehört.